Immer öfter liest man davon, und manche von euch werden es vielleicht auch schon selbst, die ärgerliche Erfahrung gemacht haben, mutwillig beschädigte Ladesäulen. Was damit auf sich hat und welche Lösung es geben könnte, darüber sprechen wir heute. Also los geht's.
Diese Episode wird unterstützt von Mannekes. Heute geht es um ein sehr unerfreuliches Thema. Und zwar um Ladesäulen, die nicht nutzbar sind, weil sie mit Absicht beschädigt wurden. Das reicht teilweise von zugeschmierten Bildschirmen über beschädigte Stecker oder auch abgeschnittene Ladekabel.
Ja, und gerade bei den Kabeln stellt sich natürlich die Frage, ist das reiner Vandalismus oder ist es gezielter Diebstahl wertvoller Materialien oder ist das vielleicht sogar irgendwie eine groß angelegte Sabotageaktion? Darüber wollen wir heute sprechen. Also zu Beginn, was sind denn die häufigsten Fälle von Beschädigungen an Ladestationen?
Ja, also sehr häufig wird tatsächlich gemeldet, dass die Ladekabel beschädigt bzw. geklaut werden, abgeschnitten werden. Und das betrifft natürlich vor allem die DC-Ladesäulen, bei denen immer ein Ladekabel dran befestigt ist. Und gerade diese Art des Vandalismus scheint ja wirklich zu einem großen Problem zu werden. Die Meldungen kommen im Prinzip aus dem ganzen Land von unterschiedlichen Betreibern. Und ja, es ist noch nicht absehbar, wie man dem Ganzen so richtig Herr wird.
Genau, also nicht nur in Deutschland, sondern auch international gibt's gehäuft und immer mehr Fälle, dass das komplette Kabel bis zum Stumpf von so einer DC-Ladesäule abgeschnitten wird und entwendet wird. Und das gibt natürlich teilweise Schwerpunkte. In Deutschland scheint es irgendwie so ein Gürtel zu geben von Nordrhein-Westfalen über Niedersachsen bis nach Sachsen und Thüringen, wo das gehäuft vorkommt, was natürlich auch schon eine Frage aufwirft, warum ausgerechnet da? Und das andere ist, dass ja nicht so ganz klar ist, was ist denn eigentlich die Ursache oder der Grund dafür? Sind es wirklich Leute, die diese Kabel klauen, um sie dann weiterzuverkaufen, also das Material darin weiterzuverkaufen? Oder sind es Leute, die zum Beispiel Feinde der Elektromobilität sind sozusagen und einfach die Ladesäulen außer Betrieb setzen wollen damit?
Genau, und eigentlich, ja, im Prinzip egal, was jetzt der Grund dahinter ist, die Anzahl der Kabeldiebstähle, die hat inzwischen ein Ausmaß erreicht, dass es teilweise sogar schon zu Engpässen bei der Lieferung von diesen Ladekabeln gibt, weil man natürlich nicht davon ausgeht, dass die so häufig nun ausgetauscht werden müssen. Also man rechnet natürlich mit einem gewissen Verschleiß und dass die Kabel auch mal nach einigen Jahren ersetzt werden müssen, weil sie einfach abgenutzt sind. Aber in der Menge, damit haben natürlich jetzt die Betreiber oder auch die Hersteller dieser Kabel eher nicht gerechnet. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass die Ladesäulen dann lange außer Betrieb sind. Aber ja, wir können uns mal die einzelnen Fälle angucken, an denen man vielleicht so ein bisschen unterscheiden kann, was eher dafür spricht, dass es sich hier um Kabeldiebstahl handelt, aber auch die Fälle, die eindeutig darauf hinweisen, dass es um Vandalismus geht.
Ja, zum Thema Kabeldiebstahl ist natürlich die Frage, was bringt denn so ein Kabel, wenn ich das geklaut habe und wieder verkaufen kann? Und da kann man so grob eine Rechnung aufstellen. Also in einem Schnellladekabel, so einem CCS-Kabel, sind je nach Länge und Ladestärke und damit praktisch Dicke der Kupferleitung da drin so 4 bis 10 Kilo Kupfer etwa. Und Kupfer hat einen Schrottwert von ungefähr 8 Euro das Kilo. Also ist der reine Materialwert, weil ich ja dann praktisch das Kabel, so wie es ist, so abgeschnitten gar nicht verwenden kann, sondern ich kann eigentlich nur das Kupfer rausholen und einem Verwerter verkaufen. Und ja, 4 bis 10 Kilo mal 8 Euro sind dann halt 32 bis 80 Euro Materialwert, die ich bei einem Verwerter kriegen würde. Wobei man sagen muss, wenn ich natürlich das geklaut habe, dann kriege ich das vielleicht nur auf dem Schwarzmarkt irgendwie verkauft und nicht einfach beim nächsten normalen Verwerter. Und dann könnte der Preis sogar auch nochmal geringer sein. Dann kriege ich vielleicht nur die Hälfte. Also irgendwie so um die 20 bis 50 Euro sind vielleicht realistisch. Und da stellt sich schon die Frage, lohnt sich das wirklich für die paar Euro, da so ein schweres Kabel zu klauen und das Risiko da auch einzugehen?
Genau, weil selbst wenn man jetzt quasi einen ganzen Ladepark entkabelt und da vielleicht 20 Kabel abschneidet mit relativ viel Aufwand, gibt's, ja, es klingt jetzt ein bisschen verkehrt, aber es gibt einfachere Möglichkeiten, Kupfer zu klauen. Und deswegen passiert das insgesamt auch sehr viel, also gerade auf Baustellen. Bei der Deutschen Bahn ist das regelmäßig ein Problem, bei der Telekom und so weiter. Überall da, wo wirklich richtig viel Kabel verbaut werden, werden auch Kabel geklaut. Da sind sie dann auch schön ordentlich auf einer Kabeltrommel. Ich habe da eigentlich auch einen höheren Kupferanteil. Und da fragt man sich dann schon, ja, ist das denn jetzt wirklich lohnenswert, diesen hohen Aufwand zu betreiben, wie Valentin ja auch schon gerade erwähnt hat. Und das führt natürlich auch dazu, dass der Schaden, der dann an der Ladestation angerichtet wird, der ist wesentlich höher als der Materialwert. Und zwar nennt hier die EMBW einen Schaden pro Fall von ungefähr 5.000 bis 8.000 Euro. Und das klingt jetzt enorm hoch, aber wenn man sich natürlich mal anschaut, was alles dahinter hängt, dann ja erschließt sich dieser Wert dann doch relativ schnell.
Ja, und das ist ja wirklich krass, die Diskrepanz. Ja. Wir haben hier Materialwert von irgendwie 80 Euro und das soll dann 8.000 Euro zum Austauschen kosten. Aber natürlich ist es immer so, dass Produkte sehr viel teurer sind als der reine Materialwert. Die müssen ja auch gebaut, entwickelt, hergestellt werden und so weiter. Und das Kabel besteht ja eben nicht nur aus dem Kupfer, sondern eben auch aus Isolation, Kühlung und so weiter. Und es reicht ja nicht einfach nur, da, wo das Kabel abgeschnitten wurde, ein neues wieder dran zu kleben, sondern ich muss ja praktisch das alte erstmal komplett ausbauen, muss das neue anliefern, anbauen. Und da das Kabel bei den Schnellladestationen Teil der eichrechtskonformen Messstrecke ist, mit der dann am Ende abgerechnet wird, wie viel ich geladen habe, weil ich ja im Kabel auch Verluste haben kann, die der Betreiber praktisch bezahlt. Deswegen muss die Ladestation dann nochmal komplett neu geeicht werden mit eben dem neuen Kabel. Und da steckt natürlich auch ein immenser Arbeitsaufwand einfach insgesamt dahinter. Und dazu kommen eben dann auch noch der Nutzungsausfall, bis das Ganze durchgeführt wurde. Selbst wenn alles optimal läuft, bin ich da schnell bei einer Woche. Und wenn es nicht optimal läuft, das Kabel ist nicht lieferbar oder sonst was, dann kann das ja Wochen bis Monate dauern, bis die Station dann auch wieder in Betrieb ist. Das heißt, ich habe da auch noch einen Ausfall der Einnahmen in der Zeit und natürlich den Ärger der E-Mobilisten, die dann an dieser Ladestation stehen und nicht laden können.
Ja, also da kommen halt wirklich ordentliche Summen zusammen. Dann muss man auch sehen, das ist nicht alles mal mit einer Tour erledigt, sondern ein Techniker muss vielleicht mehrfach ausrücken, um erstmal den Schaden festzustellen und quasi eine Bestandsaufnahme zu machen, was überhaupt ersetzt werden muss. Dann muss ein Techniker kommen, um das eben zu installieren und so weiter. Also es sind einfach auch mehrere Arbeitsschritte notwendig, bis dann eben die Ladestation wieder funktionsfähig ist. Also wo man vielleicht ein bisschen dran schließen kann, dass es vielleicht wirklich darum geht, hier Kupfer zu klauen, das ist dann, wenn auch der Schnittpunkt, also da, wo das Kabel abgetrennt wird, weit oben ist, also quasi nah am Ausgang, wo das Kabel aus der Ladesäule kommt, um natürlich einfach die Menge des Kupfers zu maximieren. Doch es scheint auch ja einen häufigen Fall zu geben, wo die Kabel einfach mittendrin irgendwo abgeschnitten werden. Und manche CPOs berichten dann auch, dass dann die Kabel, das abgeschnittene Ende ein paar Meter weiter im Gebüsch liegt. Also diesen Fall gibt's auch, der natürlich sehr stark darauf hindeutet, dass es hier einfach nur um Sabotage ging und nicht irgendwo darum, die Kabel zu veräußern.
Ja.
Werbung. Wenn du nach einer zukunftssicheren Lösung suchst, um dein Elektroauto bequem zu Hause zu laden, dann haben wir genau das Richtige für dich. Das brandneue Wallbox-Programm Amtron for You von Mennekes, dem E-Mobility-Pionier. Speziell für private Endkunden entwickelt, bietet dir Amtron for You alles, was du für dein individuelles Laderlebnis daheim brauchst. Auf mennekes4u.de kannst du dich über die neuesten Wallboxen informieren und sie direkt online bestellen. Das Beste daran: auf Wunsch erhältst du die Wallbox auch inklusive Installation durch einen Elektrofachbetrieb in deiner Nähe. Klingt nach der perfekten Lösung für dich? Alle Infos findest du auf mennekes4u.de. Schau vorbei, wir freuen uns auf dich. Danke, dass du dabei bist und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
Also es scheint bisher wenige Fälle zu geben, wo wirklich aufgeklärt ist, was das Motiv war oder wo die Kabel dann hingegangen sind. Von einem Fall habe ich gelesen, wo das Kabel mit einem Tracker bestückt war und dann zurückverfolgt werden konnte und das aufgefunden wurde in einem Kleingartenverein in der Gartenhütte. Also das deutet dann wahrscheinlich doch eher auf Vandalismus hin, als darauf, dass da jemand gewerbsmäßig, bandenmäßig irgendwie in großem Stil Ladekabel verkauft oder eben irgendwie ins Ausland verschifft oder so.
Genau, und dann kommt auch noch dazu, wenn dass es Fälle gibt, bei denen die Aktion wiederholt an den Ladestationen stattfinden. Also da ist dann gerade nach ein paar Wochen vielleicht die Station wieder in Betrieb und dann dauert es Tage oder ja wenige Wochen, bis sie dann schon wieder defekt ist wegen so einer Beschädigung. Also es wird wirklich zu einem großen Problem und jetzt stellt sich da die Frage, wie wird man diesem Problem Herr? Was kann man eigentlich dagegen tun, um das Ganze zu unterbinden oder zumindest auch erstmal überhaupt die Fälle aufzuklären? Denn bislang ist es extrem schwierig, hier die Täter ausfindig zu machen.
Ja, das liegt natürlich auch daran, dass gerade diese Schnellladestationen eben oft nicht irgendwo in einem Wohngebiet stehen, sondern vielleicht in einem Gewerbegebiet, was samstagnachts eben komplett verwaist ist und unbeleuchtet und an den Stellen, wo die Ladestationen sind, auch oft einfach nicht irgendwie Kamera überwacht oder so. Es ist auch tatsächlich so, dass zum Beispiel bei Aral die Pulsladesäulen, die oft an den Tankstellen stehen, noch nicht so oft beziehungsweise fast gar nicht Opfer von diesen Diebstählen wurden, weil die halt oft auch Tag und Nacht beleuchtet und Kamera überwacht sind und man da eben auch schneller erwischt werden würde. Aber gerade denk mal so an die Ladeparks irgendwie beim Baumarkt oder sonst wo, die dann halt nachts wirklich im Dunkeln stehen, wo keiner vorbeifährt. Die erwischt es besonders und deswegen versucht zum Beispiel die NBW jetzt eben auch mehr auf Kameraüberwachung zu setzen, auf Beleuchtung an eigenen Standorten oder eben in Kooperation dann mit den Baumärkten, wo die auch oft ihre Ladeparks haben bei Bauhaus und Co., dann eben mit denen Lösungen zu finden, wie sie die Ladesäulen besser überwachen können. Das ist so ein Lösungsansatz.
Genau, wobei man da sagen muss, die EnBW hat ja in Deutschland die meisten Ladeparks und zumindest die eigens betriebenen mit Dach, die sind immer so geschaltet, dass das Licht eigentlich angeht, wenn sich ein Fahrzeug dann oder eine Person irgendwie nähert, was ja eigentlich ganz smart ist. Aber es gibt eben auch sehr viele Standorte, gerade diese geteilten Standorte, in der Nähe von, du hast gerade erwähnt, in Baumärkten und Co., wo es eben nachts stockduster ist und ja, wo es eigentlich ein einfaches ist, da unbemerkt das Kabel zu klauen. Wobei natürlich allein nur Licht und eine Kamera, das schreckt vielleicht den einen oder anderen ab, aber wer das wirklich plant, der zieht sich halt eine Strumpfmaske über und dann ist das auch schnell gemacht und bis man da irgendwie reagiert hat, sind die auch schon wieder weg. Also es hat vielleicht so eine etwas abschreckende Wirkung, aber ich glaube, es wird die Täter jetzt nicht wirklich effektiv abhalten. Damit kann man vielleicht den ein oder anderen Standort ja etwas unattraktiver machen. Und bei Diebstahl und Co. geht es ja dann oft darum, wo ist es am einfachsten, die Aktion durchzuführen. Und dann werden diese Standorte halt eher Opfer. Hm.
Genau, das schwieriger machen, das wäre dann das nächste Thema, Schnittschutz an Kabeln. Also da gibt es auch schon verschiedene Ladepunktbetreiber, die angekündigt haben oder schon Tests gemacht haben, darunter auch Tesla, mit Ummantelungen der Ladekabel, die jetzt schwerer zu durchtrennen sind und damit das, ja, den Gelegenheitsdieben sozusagen erschweren wollen, die einfach nur mit einem Bolzenschneider oder mit einer Säge da mal schnell innerhalb von einer Minute so ein Kabel abtrennen. Und da muss man natürlich auch sagen, so ein bisschen wie bei den Fahrradschlössern, es gibt kein Schloss, was nicht mit irgendeinem Werkzeug geknackt werden kann. So ist es bei den Kabeln natürlich auch. Egal wie stark ich das Kabel ummantle, mit dem richtigen Werkzeug oder mit genug Zeit, kriege ich das hin. Aber das macht es natürlich schwieriger und aufwendiger. Also mit einer kleinen Handsäge bin ich schneller mal unauffällig da irgendwie in einer halben Minute durch mit so einem einfachen Kabel. Wenn ich da aber schweres Gerät brauche und vielleicht auch 5 Minuten brauche, um das richtig durchzutrennen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich dabei erwischt werde. Und das heißt, es ist einfach auch wieder eine zusätzliche Erschwernis für Diebe, dann so ein Kabel abzutrennen.
Genau, also das ist auf jeden Fall mal ein Ansatz, wirklich mit ja speziellen Materialien zu arbeiten. Die erläutern das natürlich nicht ganz genau, weil das soll ja natürlich geheim sein, wie das funktioniert. Ja, eine andere Methode ist, dass man wirklich eine Art Alarmsystem einführt, das erkennt, wenn an dem Kabel irgendwie herumgefuhrwerkt wird und es dann entsprechende Auslösungen gibt, dass die Betreiber informiert werden, gegebenenfalls ein Sicherheitsdienst auch informiert wird oder um natürlich auch einfach die Diebe abzuschrecken. Und das müsste dann natürlich in jedes Kabel irgendwo integriert werden, wird die auch wieder teurer machen. Das ist natürlich bei allen Punkten, die wir jetzt hier besprechen, so, dass grundsätzlich die Kosten für die Ladestation, den Ladepark dann steigen. Aber es wäre sicherlich günstiger, als regelmäßig die Kabel austauschen zu müssen.
Ja, ich denke auch, also bevor man 8.000 Euro für den Austausch eines Kabels zahlt, rüstet man die Stationen vielleicht lieber aus mit irgendwie einem Alarmkontakt im Kabel, der halt, wenn die Isolation beschädigt wird, direkt dann auslöst. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, habe ich einen stillen Alarm, der praktisch die nächstgelegene Polizeistelle alarmiert oder so, oder den Betreiber halt? Oder habe ich einen lauten Alarm, der dann halt den Dieb vielleicht abschreckt und daran hindert, dann den Diebstahl wirklich zu Ende zu bringen?
Genau. Ja, ein anderes interessantes Vorgehen hat sich auch Tesla überlegt, die auch von dieser Problematik betroffen sind. Und sie haben eine spezielle Tinte entwickelt, die beim Durchtrennen der Kabel sich verteilt und den Dieb oder die Diebe markieren soll. Die Idee ist ein bisschen wie bei den Bankautomaten, wenn man da Geld abhebt, also wo man Geld abhebt. Und die werden ja auch gerne Opfer von Diebstählen, dass man einfach gleich diesen durch Bankautomaten aufknackt. Und auch da ist so eine Tinte drin, die einerseits die Scheine markiert und auch die Diebe markieren soll. Und so haben die sich das auch vorgestellt. Die ist dann sehr schwer abwaschbar. Und damit könnten dann zumindest, wenn man irgendwelche Personen fassen kann, dann einfach auch ausgemacht werden. Und ja, eventuell einfach das Kabel, dass das dadurch leichter erkennbar ist. Wobei am Ende auf dem Schwarzmarkt wird man da nicht groß Fragen stellen. Es geht dann halt schon eher darum, hier die Täter zu markieren und damit leichter ausfindig zu machen.
Genau, also natürlich haben die nicht die Farbe selbst entwickelt bei Tesla, sondern das System, wie man diese Farbe dann in das Ladekabel so einbringt, dass das bei Beschädigung dann mit Druck da rausspritzt. Und dem dann auch wirklich den Täter markiert.
Genau. Ja, ein weiterer Ansatz ist auch, die Kupferkabel zu markieren, also einzugravieren, wer der Besitzer ist. Auch das wird teilweise schon durchgeführt, auch von Tesla, so dass man theoretisch, wenn man zum Schrotthändler geht, dann irgendwo klar ist, dieses Kabel hat einen bestimmten Besitzer, einen bestimmten Ursprung, dass die Person zumindest mal ein bisschen skeptisch wird. Wobei ich denke auch hier, das ist, glaube ich, eine kleine Maßnahme, die aber am Ende nicht so viel bringen wird, weil ich glaube, die Personen, die dann ja so Diebesgut entgegennehmen, denen ist das ja schon klar, dass das irgendwie nicht aus einer vertrauenswürdigen Quelle kommt. Aber wer weiß, vielleicht gibt's auch irgendwelche Kanäle, wo das einfach so als Industrieschrott oder ähnliches verkauft wird. Das ist ja auch durchaus denkbar. Und wo dann vielleicht die Annahmestelle etwas skeptischer wird. Aber es ist halt eine kleine und relativ einfache Maßnahme, um hier nochmal die Sicherheit weiter zu erhöhen.
Ja, ich meine, im Prinzip kann man ja dann auch diese Gravur wieder rausschleifen oder so. Und wie du sagst, je nach Vertriebskanal ist es dann vielleicht sogar egal, was da draufsteht. Aber es macht es dann entweder wieder komplizierter für die Diebe oder eben weniger lukrativ, weil sie eben nur auf dem Schwarzmarkt das weiterverkaufen können. Mhm. Und bei all diesen Maßnahmen hat man so ein bisschen das Gefühl, es sind alles so kleine Versuchsballons, was hilft denn jetzt, was bringt wie viel, das ist alles noch nicht so richtig geklärt. Also man ist der Sache noch nicht so Herr geworden, weil man eben auch noch nicht so lange überhaupt mit der Problemlösung jetzt unterwegs ist, dass man schon sagen könnte, was gut funktioniert und was nicht.
Jetzt ist natürlich auch noch ein bisschen eben unklar, wie ist denn überhaupt so die Aufteilung zwischen Vandalismus und Kabeldiebstahl, weil wir haben ja ein paar Maßnahmen hier gehört, die jetzt weniger effektiv sind, wenn es eigentlich gar nicht darum geht, den Kupferwert irgendwie zu bekommen. Ja. Dann ist die Gravur egal oder auch ein Tracker kann dann vielleicht nicht so viel bringen, wenn man danach die Kabel einfach irgendwo hinschmeißt, weil am Ende das Kabel ist so oder so kaputt. Also man kann es auch nicht wieder dann reparieren. Das sind dann sicherlich Maßnahmen, die da wenig bringen. Das mag solche Systeme, die das Durchschneiden erschweren oder die Täter markieren, sind da sicherlich hilfreich, weil die beide Fälle abdecken. Und gut, so ganz genau wird man auch jetzt gar nicht wissen, wie die Aufteilung ist, da das im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ja auch erstmal erhoben werden muss. Also die CPOs melden die Fälle, EMBW, die haben da drüber jetzt erst kürzlich berichtet, schreiben da auch, dass sie jeden Fall zur Anzeige bringen, damit das natürlich auch erstmal systematisch erfasst werden kann. Und da wäre es natürlich jetzt schon interessant zu sehen, wie so die Aufteilung ist zwischen mutmaßlich Vandalismus und mutmaßlich Kabeldiebstahl. Aber ja, die Zahl, die liegt uns jetzt hier nicht vor.
Ja. Ja, was man noch sagen muss, ist, dass aktuell kann man sich noch drüber streiten, aber in Zukunft wird es ja relativ sicher sein, dass die Versorgung mit elektrischer Energie im öffentlichen Raum eben auch systemrelevant ist. Und damit ist so ein Angriff auf diese systemrelevante Infrastruktur eben auch eine ganz andere Straftat, als wenn ich jetzt beim Nachbarn irgendwo im Garten mir ein Kupferkabel abschneiden würde. Und dementsprechend muss da auch härter gegen vorgegangen werden einfach.
Genau, es gibt schon erste Gerichtsverfahren, die auch in diese Richtung argumentieren, also dass einfach auch das Strafmaß entsprechend hochgesetzt wird. Das hat dann vielleicht auch nochmal eine gewisse abschreckende Wirkung. Ja, aber am Ende wird es wahrscheinlich ein Mix aus hier allen genannten Maßnahmen sein, die da vielleicht Abhilfe schaffen. Und wir können wahrscheinlich auch noch davon ausgehen, dass die Betreiber und die Ladesäulenhersteller oder auch die Ladekabelhersteller sich dann noch weitere technische Maßnahmen überlegen werden. Aber ja, Fakt ist, ich hatte es zwischendurch schon erwähnt, das macht das Ganze, den ganzen Aufbau, den ganzen Betrieb der Ladestation nicht billiger. Es ist also auch davon auszugehen, dass das dann irgendwo über Umwege im Prinzip, der dann auch wieder sich auf den Ladepreis widerspiegelt. Also, dass man dann irgendwo für jede Kilowattstunde, die man lädt, quasi 1 Cent Reparatur und ja, Diebstahlabwehrgebühr bezahlt indirekt. Weil irgendwo wird sich das natürlich auf den Business Case dann auch auswirken.
Ja, wobei man sagen wird, also die Diebstahlkosten selber sind dann ja möglicherweise noch höher als diese 1 Cent pro Kilowattstunde. Dementsprechend, das würde sich ja dann auch wieder auswirken. Von daher ist auf jeden Fall sinnvoll, diese Diebstahlschutzmaßnahmen umzusetzen. Aber wie schon angedeutet, was jetzt wie viel bringt, ist eben noch nicht so ganz klar und muss sich jetzt in Zukunft rausstellen. Und wir hoffen natürlich, dass in Summe diese Maßnahmen einfach die, egal ob es jetzt Diebstahl oder Vandalismus ist, die Anzahl der defekten Ladesäulen durch abgeschnittene Kabel wieder deutlich runterbringen wird.
Mhm. Genau, und wir haben ja schon eingangs erwähnt, dass es natürlich noch andere Arten des Vandalismus gibt, wie zugeschmierte Bildschirme oder auch zugeschmierte Stecker. Das ist natürlich auch noch ein weiterer Punkt, den man nicht aus dem Auge verlieren darf, weil auch dadurch gibt es ja Ausfallzeiten und vielleicht ist die Reparatur dann einiges einfacher, aber nichtsdestotrotz sind das genauso Vorgänge, die man natürlich aufklären muss und hinbekommen muss, dass die nicht mehr stattfinden. Also da gibt es noch relativ viel zu tun für die Betreiber, um ja diese Vandalismuswelle zu stoppen. Wir werden das ganze Thema da ja natürlich auch weiter beobachten und sind auch gespannt, was es da noch für weitere Entwicklungen gibt und ob sich dann auch letztendlich diese einzelnen Maßnahmen in der Praxis als wirksam erweisen werden.
Ja, damit kommen wir auch schon wieder zum Ende unserer ersten Folge nach der Sommerpause. Euch lieben HörerInnen danken wir wieder fürs Zuhören. Abonniert uns, liked uns, folgt uns gerne bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, bis dann.